Und ich freue mich, dass du uns jetzt eine Schriftlesung machst, die uns herführt zur Predigt. Du kannst anfangen.
Guten Morgen. Ich lese euch aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja 50, Vers 6, aus der Übersetzung von Hoffnung für alle. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausgerissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Das ist Jesaja 50, Vers 6. Und aus dem Neuen Testament lese ich euch aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 22. Kapitel, die Verse 63 bis 65. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm: Du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Und noch viele andere Schmähungen musste er über sich ergehen lassen. Das ist Lukas 22, Verse 63 bis 65.
Danke vielmals, Brigitte, für die Lesung. Und wir sehen in dieser Situation, dass eine Situation da ist, wo Anbetung und Huldigung eigentlich müsste vorhanden sein, haben wir Spott und Gewalt. Jesus müsste eigentlich anbetet werden und was wir finden, ist Spott und Gewalt. Und es fängt alles in der Nacht an. Wir haben Jesus, der vor ein paar Stunden noch frei war. Er hat noch zu Nacht gegessen, eine spezielle Mahlzeit der Juden, nämlich das Passamahl. Das hat er dann gesagt, das ist jetzt das Abendmahl, das wir heute werden feiern miteinander. Und er geht in den Garten raus und er ringt dort um sein Leben. Er ringt wirklich um sein bares Leben und sagt zum Vater, weil er genau weiß, was für ein Leiden auf ihn zukommt, betet er zu Gott, seinem Vater im Himmel und sagt: Lass das Leiden bitte an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und er merkt, nein, es ist dran, dass ich in das Leiden eingehe. Und wir lernen am heutigen Tag von Jesus sehr vieles über einen robusten Umgang, denn wenn Leid uns trifft. Und dann kommen die jüdischen Leiter mit ihren Wächtern und sie nehmen Jesus fest und sie führen ihn in einen Palast. In einen Palast vor allem von der wichtigsten und mächtigsten Männer vom damaligen Volk der Juden, nämlich dem Hohepriester höchstpersönlich. Und der Hohepriester, der hat einen grossen Hof gehabt und Jesus wird von diesen Wächtern in den Innenhof gebracht und einer der besten Freunde von Jesus, einer von seinen Jüngern, der Petrus, der hat gerade noch den Mut zum Innenkommen und Innenschleichen und er ist dort und dann merkt jemand, ah, ich glaube, der Petrus, der ist doch mit Jesus unterwegs gewesen und spricht dann darauf her an und der Petrus sagt, nein, ich kenne den Jesus nicht und er verleugnet seine Bekanntschaft von Jesus und das passiert dreimal und wo das dreimal passiert ist, wendet sich Jesus zum Petrus, schaut ihn an und dann dämmert es an Petrus. Er weiß, Jesus hat das vorausgesagt. Ich habe eigentlich gewusst, dass das passieren wird. Und der Petrus hat gewusst, dass die Worte von Jesus, dass die zuverlässig sind, dass die wahr sind. Und wenn Jesus etwas sagt, dann findet das auch so statt, wie es Jesus auch beschreibt. Und Jesus erweist sich in dieser Situation als ein Prophet, nennt das die Bibel. Also jemand, der auch die Zukunft voraussagen kann. Jemand, dem seine Worte wahr sind und zuverlässig und denen man kann vertrauen. Und nach dieser Situation haben wir im Lukas-Evangelium die Szene, die Brigitte uns beschrieben hat und vorgelesen hat. Und die lesen wir nochmal miteinander. Lukas Kapitel 22. Und in dieser Szene kommt eine von diesen fünf Fragen vor, die wir in der Ostergeschichte haben. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm. Und schlugen ihn, sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm, du bist doch ein Prophet, genau da haben wir es. Du weißt, was läuft, auch wenn du nicht physisch kannst sehen. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Da haben wir die Frage, die sie ihm stellen. Und der Lukas geht dann weiter und erklärt, was da für eine Frage ist. Er ordnet die Frage ein und sagt, und noch viele andere Schmähungen musste er, also Jesus, über sich ergehen lassen. Und das Neue Testament ist im Original in Griechisch geschrieben worden. Und das Wort, das da hinter dem Wort Schmähungen steckt, ist das Wort Blasphemeo. Das heisst, das war eine Blasphemie gewesen. Das heisst, der Lukas sagt, diese Art von Fragen stellen, ist nicht eine wirkliche Frage gewesen, sondern ist eine blasphemische Frage gewesen. Sie haben die Frage also nicht wirklich gestellt. Sie haben einfach Jesus wollen blasphemisch verspotten. Und wir kennen das manchmal, wir sind vielleicht nicht blasphemisch dran, aber wir stellen eine Frage, nicht weil wir eine wirkliche Frage stellen, sondern weil wir jemanden vielleicht auf Abstand halten oder aus anderen Gründen. Nicht, weil wir an der Antwort interessiert werden, sondern aus anderen Gründen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bei der Frage vom Leben, wie bist du wirklich an den Antworten interessiert? Willst du wirklich eine Antwort haben von Jesus Christus? Denn wenn du deine Frage Jesus herhebst, bist denn du interessiert daran, auch wirklich eine Antwort zu finden? Was wir hier sehen in dieser Situation, ist, wo Anbetung und Huldigung angebracht wäre, finden wir Spott und wir finden Gewalt. Und wir können schauen, wie Jesus sich verhalten hat in dieser Situation. Und wir können sehr viel lernen über das Wesen von Jesus. Und das Spannende ist, dass Jesus da in dieser Situation tut er nicht nur sich als Prophet erweisen, indem er den dreifachen Verrat von seinem besten Freund Petrus vorausgesagt hat, sondern die ganze Situation da, die wir vorhin gelesen haben, die hat er auch vorausgesagt. Er hat es vorausgesehen. Ein paar Kapitel vorher in dieser Biografie von Jesus, in dem Lukas-Evangelium, lesen wir, dass er das macht. Er ist da mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern unterwegs Richtung Jerusalem und er sagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten, das wäre im Alten Testament, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Und Menschensohn, da meint er sich selber, er ist der Menschensohn. Er, Jesus, wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird, und jetzt kommt's, genau das hat er vorausgesagt, er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sehr präzis sagt Jesus voraus, was wird passieren mit ihm. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten, doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Und das ist verrückt in dieser Situation, wo die Wächter Jesus misshandeln, die Folterung kommt dann noch. Sie misshandeln ihn, sie hätten es nicht dürfen machen, nach dem jüdischen Recht hat man so Sachen gar nicht dürfen machen, und wenn schon erst, wenn jemand verurteilt worden ist. Sie machen es jetzt schon, sie verspottet ihn und sie sagen ihm, beweis du Jesus uns, dass du ein Prophet bist. Dabei muss Jesus gar nicht beweisen, sie selber, die Wächter, beweisen, dass Jesus der Prophet ist, weil sie machen genau das, was Jesus vorher vorausgesagt hat. Und wir haben da die Situation, dass wir sehen, die Worte von Jesus, die sind wahr, die verheben, die sind vertrauenswürdig. Und wenn wir die missachten, missachten wir die immer nur auf eigene Kosten. Und es kann aber auch anders gehen. Es kann sein, dass du heute sagst, ich merke die Worte von Jesus, weil Jesus ein Prophet war, dass seine Worte wahr sind, dass seine Worte vertrauenswürdig sind. Und anstatt seine Worte zu missachten und zu verspotten, sagst du, ich vertraue diesen Worten von Jesus, weil die sind zuverlässig. Und wenn du das machst, wenn du das machst, den Wort von Jesus vertrauen, dann kommst du eine Fähigkeit über, eine robuste Strategie über für den Umgang mit dieser rumorenden, mit dieser schwellenden Panik, die da ist unter der Oberfläche. Dann kommst du eine robuste Antwort über auf die Frage vom Leid und vom Tod in dieser Welt. Weil Jesus sagt dann nicht nur, dass er verspottet wird werden, er sagt auch, dass man ihn wird töten, also er wird nicht einen natürlichen Tod sterben, er wird umgebracht. Und er sagt nochmal etwas, 3 Tage danach wird er auferstehen, wird ich auferstehen von den Toten. Und in dieser Auferstehung inne steckt die Fähigkeit, dass wir eine robuste Strategie haben können, denn wenn Leid uns treffen tut. Und da haben die einen schon geglaubt und gewusst, bevor Jesus gestorben und auferstanden ist. Und ich zeige euch ein Beispiel von dem, dass Leute, die Jesus kennt haben, eine andere Art von Umgang haben können, dann, wenn Leid ihr Leben getroffen hat. Ein Beispiel ist ein Mann namens Lazarus, der gestorben ist und seine beiden Brüder, seine beiden Schwestern sind zurückgeblieben. Und Jesus geht sie besuchen, nachdem dass der Mann gestorben ist. Und er kommt zu ihnen und Martha, das ist die eine Schwester, die sagt dann zu Jesus, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hast du das auch so gesagt? Gott, wenn du alles richtig gemacht hättest, dann wäre das Schlimme nicht passiert. Und viele von uns bleiben dann da stehen im Vorwurf Gott und Jesus gegenüber. Aber wir sehen jetzt bei der Martha, dass sie eine robuste Strategie gehabt für den Umgang mit dem Leid, wo sie ganz persönlich getroffen hat. Sie sagt dann nämlich, Aber auch jetzt, wo das Leid passiert ist, wo du hättest können verhindern, aber nicht verhindert hast. Aber auch jetzt weiß ich, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und wir sehen da, dass die Frau, dass die Schwester vertraut in Jesus Christus. Sie wendet sich im Vertrauen ihm zu. Und dann sagt Jesus, dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Die Juden, die einen wenigstens, die haben geglaubt, dass wenn man stirbt, dann ist man tot für eine Weile und dann gibt es eine Auferstehung von den Toten. Und die Martha, sie hat das gewusst. Und Jesus erinnert sie da an das, was ihr gelehrt worden ist. Und dann macht er ganz etwas Interessantes. Die Martha sagt dann nämlich, ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha, das wird an jenen letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sehen wir jetzt ihre Theologie, ihr Denken. Und das war ein gutes Denken. Das hat ihr geholfen, einen anderen Umgang zu finden mit der Not, wo sie drin gestanden ist, durch den Tod von ihrem geliebten Bruder. Aber Jesus gibt jetzt noch einen obendrauf und sagt Wort, wo viele von uns vielleicht schon gehört haben an einer Beerdigung. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und ich kann euch sagen, ich war an manchen Beerdigungen. Als Pfarrer habe ich die dürfen halten. Und ich habe manchem Grab genau diese Worte dürfen vorlesen. Weil was Jesus da macht, ist, er sagt, das, was du, Martha, glaubst, ist nicht nur eine Theorie, die dir hilft, ein bisschen einen besseren Umgang zu finden mit dem Leid. Ich, Jesus Christus, stelle sicher, dass es auch tatsächlich so ist. Und Jesus sagt zu ihr, drum, glaubst du das? Glaubst du an mich? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und was wir da sehen, ist, dass Jesus Christus, wenn wir ihm begegnen und unsere Fragen zu ihm bringen, wird er uns nie nur eine Theologie geben. Das auch. Er wird uns Überzeugungen geben, die verheben, und wo unsere Strategie geben für den Umgang mit dieser Panik, die da vorhanden ist in unserer Welt im Moment. Aber er wird noch viel mehr machen. Er wird uns ins Vertrauen zu ihm persönlich hineinführen. Und in diesem Vertrauen werden wir sehen, dass Martha und andere eine Hoffnung gefunden haben, die über den Tod ausgeht. Und so möchten wir jetzt ein Lied hören, das gut passt, wo wir sagen können, genau mit dieser Angst kommen wir zu Jesus. Nicht nur zum eine neue Theorie hören, nicht nur zum neuen Warten hören, sondern zum auch eine persönliche Begegnung mit ihm haben. Weil in seiner Auferstehung, in der Auferstehung von Jesus Christus, steckt im Kern alles, was wir brauchen, um die Frage vom Leben zu beantworten, wo einerseits die Angst da ist, die unter der Oberfläche schwelgt und jetzt richtig über die Oberfläche in unser Bewusstsein platzt ist in den letzten Wochen und gleichzeitig die Schönheit und die enorme Bedeutung vom Leben, wie wir diese beiden Sachen zusammenbringen können. Wir sehen, dass es entscheidend ist, nicht nur Sachen von Jesus zu lernen, sondern ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. Und das gibt uns eine robuste Strategie für den, wenn Leid unser Leben ganz persönlich trifft, dann, wenn es effektiv passiert. Und das ist für uns in unserer Kultur etwas besonders Wichtiges, weil wir scheinen in unserer westlichen Kultur nicht einen guten Umgang gelernt zu haben mit dem. Und es hat diverse Fachleute, die das bestätigen, die das analysieren. Einer von ihnen ist der Richard Sweder, der ist ein Anthropologe und er hat eine neue Ausrichtung in der Anthropologie, hat er mitprägt, kulturelle Psychologie, und er hat Kulturen der Welt jetzt und auch in der Geschichte analysiert. Und Richard Sweder, der sagt, dass keine Kultur ihre Menschen so schlecht auf Leid vorbereitet, wie die westliche, säkuläre Welt. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, die westliche, säkuläre Mentalität oder Weltanschauung hat keine Strategie für den Umgang mit Leid und Tod. Wir sind nicht vorbereitet und darum trifft uns so eine Coronavirus-Welle wie der Schlag. Wir haben keine Strategien dafür. Und Richard Sweder sagt, dass Leute in fast allen anderen Kulturen besser umgehen können mit dem. Und einer, der das hautnah erlebt hat, ist der Dr. Paul Brand. Das ist einer, dem sein Buch habe ich vor vielen Jahren gelesen. Das hat mich tief bewegt. Der Dr. Paul Brand war ein Arzt, der die erste Hälfte von seinem Leben in Indien verbracht hat und dort den leprakranken Menschen dient. Haben wir gesehen, wie er da ein Kind, das leprakrank ist, behandelt. Er hat mit den Sehnen geschaffen, dass die wieder ihre Hände können bewegen können. Und Leprakranke, die haben ja kein Schmerzgefühl. Und das ist ganz etwas Gefährliches, weil das heisst, dass wenn sie zum Beispiel etwas Heisses anlangen, dann merken sie nicht, dass sie sich verbrennen und verletzen. Und er hat dann ein Buch geschrieben mit dem provokativen Namen «The Gift of Pain». Das ist das Geschenk vom Schmerz. Wir wollen natürlich möglichst wenig Schmerz, aber der Dr. Paul Brand sagt, nein, Schmerz ist mitunter auch etwas Gutes, weil sie uns vor den Gefahren warnen, die da vorhanden sind in dieser Welt. Und in diesem Buch schreibt er, dass, als er seine Karriere von Indien gewechselt hat in die USA, wo er Schmerzforschung betrieben hat, da war er verblüfft darüber, wie schlecht die Amerikaner und die westlichen Menschen haben können umgehen mit dem Schmerz. Ich zeige euch, was er da sagt. In den USA fand ich eine Gesellschaft vor, die dem Schmerz um jeden Preis aus dem Weg gehen versucht. Patienten liegen viel komfortabler als alle, die ich vorher gepflegt hatte in Indien, oder? Aber sie schienen weit weniger fähig, mit dem Schmerz umzugehen. Und sind davon viel mehr traumatisiert als andere. Also der Paul Brand sagt, das stimmt. In unserer westlichen Kultur haben wir keine Strategie gelernt für den Umgang mit Schmerz, wo uns wirklich hilft, dann, wenn es tatsächlich passiert. Und nochmal ein Mann, der Terry Eagleton, den wir hier sehen, der hat ein wichtiges kleines Buch geschrieben, ein Fachbuch über den Sinn vom Leben, über die Bedeutung vom Leben. Das heisst so, The Meaning of Life, a very short introduction. Eine kleine Einführung in die Bedeutung und den Sinn vom Leben. Und der Terry Eagleton, er sagt, dass unsere Kultur prägt ist von etwas, was man sonst in den anderen Kulturen, in der Geschichte und auch weltweit heute nicht so kennt. Das ist nämlich die Freiheit vom Mensch. Wir sind frei zu entscheiden über unser Leben. Wir entscheiden zum Beispiel, was für einen Beruf wir wählen. Das war nicht immer der Fall. Wenn ich mein Vater Schreiner war, dann bin ich Schreiner geworden. Wenn mein Vater Bäcker war, bin ich Bäcker geworden. Ich bin hineingeboren worden in einen Beruf. Ist das früher noch sehr oft der Fall. Nicht immer, aber sehr oft. Und wir in unserer Kultur, wir sind frei, unseren Beruf zu wählen. Das ist mitunter auch super. Wir entscheiden über unseren Ehepartner. Das war nicht immer der Fall. Es gibt viele Kulturen heute noch, wo das entschieden wird. Und ich sage nicht, dass das etwas Gutes ist, aber das ist ein Wert, den wir haben. Wir entscheiden uns für unseren eigenen Ehepartner. Wir entscheiden so viel in unserem Leben. Und der Terry Eagleton, der sagt, dass in unserer westlichen Kultur wir auch entscheiden, was der Sinn von unserem Leben ist, was unserem Leben Bedeutung gibt. Und wir entscheiden, es ist meine Arbeit, es ist mein Ehepartner, es sind meine Kinder, es ist mein Wohlstand, es ist meine berufliche Erfüllung und Selbstbestimmung, wo ich zum Sinn von meinem Leben mache. Und der Terry Eagleton sagt, dass das Leid und der Tod natürlich uns genau von dem beraubt, wo wir selber entschieden haben, das ist der Sinn von unserem Leben. Darum, sagt Terry Eagleton, haben wir keine Strategien in unserer westlichen, säkulären Welt für den Umgang mit Leid, dann, wenn es passiert. Und wenn wir jetzt mit diesem Hintergrund zurückkommen, verstehen wir, warum es uns, vielleicht gerade auch in der westlichen Welt, so hart trifft. Wir haben keine robuste Strategien für den, wenn das Leid in unser Leben reinkommt und vielleicht sogar den Tod. Und mit dem kommen wir jetzt zurück zu Jesus. Weil wir haben gesehen in dieser Geschichte, wie Jesus mit dieser Situation umgegangen ist. Und wir sehen bei Jesus, dass er zwei Sachen gelebt hat, die ihm geholfen haben, mit dieser Not, in die er reingekommen ist, umzugehen. Und das Erste ist, er ist einfach sehr ehrlich gewesen. Er hat gesagt, jawohl, es tut weh. Ich habe es euch vorhin schon gesagt, als er im Garten betet hat zu seinem Vater im Himmel, lesen wir, und er geriet in Todesangst. Hey, das kennen wir plötzlich wieder. Wir schauen, wie es denen geht, wenn sie an den Beatmungsgeräten auf den Intensivstationen sind. Die kennen Todesängste und die einen von uns kennen es, bevor wir überhaupt dort gelandet sind. Jesus geriet in Todesangst und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus ist ehrlich gewesen und hat gesagt, jawohl, es tut mir leid, es gibt Weltanschauungen, die sagen, nein, Leid ist nur eine Illusion, du musst nur schnallen, dass es eigentlich gar nicht wehtut, denn wenn es wehtut. Tun so, wie wenn es nicht da wäre. Tun so, wie wenn es nicht wehtut. Jesus war nicht so gewesen. Für einen robusten Umgang mit der unterschwelligen Panik und der rumorenden Angst müssen wir ehrlich sein, wenn es weh tut. Jawohl, es tut weh, das sehen wir bei Jesus. Aber bei Jesus sehen wir auch noch etwas Zweites. Er ist nicht bei der Panik geblieben, er ist nicht bei der Angst geblieben, sondern er hat Perspektiven gehabt über seinen Tod aus. Er hat gewusst, wo die Reise hergeht. Und darum hat er am Schmerz und am Tod können in die Augen schauen, ohne dass er den Boden unter den Füßen verloren hat. Und genau da sehen wir in dieser Geschichte, die uns Brigitte vorhin vorgelesen hat. Wir lesen sie nochmal, schauen, wie Jesus mit dieser Situation umgehen kann. Und er weiss, das ist einfach der nächste Schritt in Richtung Tod. Es ist noch nicht ganz so schlimm, er ist noch nicht am Kreuz. Sie haben ihm noch nicht die Dornenkronen aufgelegt, aber bereits da schon kann Jesus dem Leid ins Gesicht schauen. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer dich geschlagen hat. Und noch viele andere Schmähungen musste er über sich ergehen lassen. Man sieht da, Jesus hat können mit dem umgehen, weil er gewusst hat, wo das es hergeht. Dass wenn er stirbt, er wird auferstehen von den Toten. Und er hat gewusst, wenn ich das mache, dann werde ich das Gleiche möglich machen für ganz viele Menschen, die an mich glauben. Und das Schöne ist, dass einer von denen, dem das Aufhören geholfen hat, ist sein bester Freund, der Petrus. Der, der am Anfang, noch bevor Jesus gestorben ist und auferstanden ist, schlicht und einfach ein Schisshase war. Er hatte ein bisschen Mut gehabt, aber nicht viel. Kaum ist es in Richtung gegangen, dass es ihm könnte wehtun, hat er den Schwanz eingezogen und hat gesagt, mein bester Freund Jesus, sogar der verlügt mich, damit es mir nicht wehtut. Der gleiche Petrus begegnet dem auferstandenen Jesus Christus und merkt, jawohl, das, was Jesus vorausgesagt hat, dass er wird auferstehen, stimmt wieder. Seine Worte verheben. Und Jesus ist auferstanden. Und wenn ich an ihn glaube, habe ich eine Hoffnung, die über meinen physischen Tod ausgeht. Und das hat Petrus zu einem Mann gemacht, der eine robuste Strategie hatte für den Umgang mit den Nöten und Ängsten in dieser Welt und mit denen, wenn es wirklich das Leid ihn trifft. Die Tradition sagt, er ist als Märtyrer gestorben. Und er hat in seinem Text, im 2. Petrusbrief, etwas geschrieben, das für alle Gläubigen von allen Zeiten und auch für dich und für mich heute, wenn wir an Jesus Christus glauben, gilt. Ein mutmachender Text. 1. Petrus Kapitel 2. Und in diesem Text nimmt der Petrus Bezug auf genau das, was wir gelesen haben. Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Also in der Art, wie Jesus gelitten hat, haben wir ein Vorbild, wie wir auch wir damit umgehen können. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, seine Worte verhebet. Und darum ist es so wichtig, dass wir denen vertrauen. Er, Jesus, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde. Wie geht es dir, wenn du beschimpft wirst? Da willst du zurückgehen. Ist ganz klar, bei Jesus sehen wir einen robusten Umgang für so eine Situation. Und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Der Petrus hat geschnallt, Jesus hat an Gott geglaubt. Er hat gewusst, eines Tages wird Gott die Welt richten. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, nicht nur aufgeschickt hat, schnell mit einer App, sondern er hat es selber aufgetragen. So dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott wichtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Und vielleicht beschreibt das jetzt gerade ein bisschen deinen Zustand. Du hast das Gefühl, ich habe die Orientierung verloren. Ich weiss nicht mehr, wodurch. Glaube an Jesus Christus, weil er ist dein guter Hirt. Das ist auch noch da beschrieben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Und darum sehen wir da im Petrus einen Mann, der keinen guten Umgang gehabt hat mit dem Leid in seinem Leben, und durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus und durch das Vertrauen in ihm genau weiss, wie er jetzt mit dem umgehen kann. Eine robuste Strategie für so Zeiten, wie er es erlebt hat, und eine Empfehlung gibt an uns in unserer Zeit, dass auch wir können bei Jesus Christus eine Antwort finden auf die Frage vom Leben, die so bedeutungsvoll und so schön ist, aber mitten in einer Welt ist, wo unter der Oberfläche ein Rumoren von der Panik vorhanden ist. Und du kannst jetzt diesen Sonntag verwandeln in einen Sonntag, der nicht mit Spott endet gegenüber Jesus, sondern im Vertrauen endet gegenüber dem Jesus. Jetzt egal wieder, ob du vor der Corona-Krise, egal wie du dich glaubensmäßig orientiert hast, heute kannst du zu Jesus Christus kommen. Und du kannst sagen, ich möchte von heute an lernen, was es heisst, dir zu vertrauen und an dich zu glauben. Ich will die robuste Strategie lernen bei dir für den Umgang mit den Schwierigkeiten, die auf uns als Gesellschaft zukommen und vielleicht auch für uns privat. Und du kannst das machen, indem du jetzt mit uns zusammen das Abendmahl einnimmst. Der Theo und Vreni aus der Kishona Weingarten werden uns jetzt dann durchführen durch das Abendmahl und ich lade euch ein, um eure Sachen zu nehmen, damit ihr da mitmachen könnt. Und in dieser Zeit, wo ihr das Abendmahl einnehmt, wo du das Abendmahl einnimmst, gib Jesus eine Antwort auf die Frage, die er dem Martha gestellt hat. Glaubst du da, was ich dir sage? Glaubst du an mich? Und ich lade dich ein, dein ganzes Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Zusagen von Jesus Christus zu legen, an dem heutigen Sonntag.